Guten Morgen. Hier sind die Kurznews von SARS ist tot vom 24. August, das KI-Morning-Update mit den wichtigsten Meldungen des Vortags. Auf dem Zettel stehen heute 5 Themen. Nvidia und die Frage, ob das Modell überhaupt der wichtigste Teil ist. Asana, das ein 5-Jahres-Projekt in 2 Wochen abräumt. Canonical, das C-Code in Rust übersetzen lassen will. Der Wasserverbrauch amerikanischer Rechenzentren. Und ein Urteil zum Double Opt-in. Anfangen wollen wir bei Nvidia. Dort hat man untersucht, wie viel Leistung eigentlich am Modell hängt und wie viel an der Software drumherum.
Diese Software drumherum nennt man Harness. Sie verwaltet Werkzeuge, Kontext, Speicher und Kontrollregeln und macht aus einem Sprachmodell erst einen Agenten, der über viele Schritte hinweg arbeiten kann.
Und der Effekt ist messbar?
Sehr deutlich sogar. Im Benchmark ARCAGI3 kam Claude Opus 5 in der Standardkonfiguration auf 30%. Mit NVIDIAs optimiertem Harness waren es 100%, also menschliches Niveau.
Gleiches Modell, dreifach besseres Ergebnis.
Bei nicht näher bezeichneten OpenAI-Modellen lag der Ausgangswert unter 10%. Nach der Änderung von genau 2 Harness-Parametern verdreifachte sich die Punktzahl.
Was macht dieser Benchmark so schwer?
ARCAGI3 besteht aus zweidimensionalen Spielen ohne Anleitung. Das System muss selbst herausfinden, welche Regeln gelten. Eine einzelne gute Antwort reicht dafür nicht. NVIDIAs Ansatz heißt Agentic Variation Operators, kurz AVO. Neben dem ausführenden Agenten läuft ein Supervisor, der den Fortschritt überwacht, Sackgassen erkennt und eingreift, wenn bereits gescheiterte Wege noch einmal probiert werden.
Ein Geschäftsführer für den Agenten, sinngemäß nach NVIDIA-Manager Adel El-Halak.
Genau, wobei offen bleibt, wie viel zusätzliche Tokens und Rechenzeit dieser Supervisor im Produktivbetrieb kostet. Beziffert hat NVIDIA das nicht.
Es gibt ja auch Befunde, dass mehrstufige Aufgaben generell schwierig bleiben.
Eine Microsoft-Studie hat 19 Sprachmodelle mehrstufige Dokumentenbearbeitungen durchführen lassen. Alle getesteten Modelle produzierten fehlerhafte Ergebnisse. Gute Einzelantworten übertragen sich eben nicht automatisch auf lange Arbeitsabläufe.
Und der Geldbeutel?
Databricks hat gemessen, dass 2 Harnesses mit demselben Modell sehr unterschiedliche Betriebskosten verursachen. Nach Angaben von Chef Ali Gotzi kann die falsche Wahl die Kosten verdoppeln, etwa durch zusätzliche Modellaufrufe oder unnötig große Kontexte. Relevant ist also nicht der Preis pro Token, sondern wie viele Tokens das Gesamtsystem für eine zuverlässig erledigte Aufgabe braucht.
Nvidia wirbt daraufhin für einen offenen Agentenstack unter der Marke Nemo. Welche AVO-Komponenten unter welcher Lizenz veröffentlicht werden, ist allerdings nicht bestätigt.
Der praktische Punkt bleibt die Trennung von Modell und Steuerung. Wer Orchestrierung, Speicher und Zugriffsregeln selbst betreibt, kann das Modell leichter austauschen. Ein eigener Aufwand für Entwicklung, Tests und Sicherheit entsteht dadurch trotzdem.
Zweites Thema: Asana hat mit OpenAI Codex eine Altlast aus der Codebasis geräumt.
Es ging um Enzyme, ein nicht mehr gepflegtes Frontend-Testsystem. Es blockierte Upgrades und damit die Modernisierung des gesamten Frontend-Stacks.
Und die Zahlen sind der eigentliche Aufreger.
Intern war das Projekt mit mindestens 5 Jahren und rund 6 Millionen US-Dollar Personalkosten veranschlagt. Umgesetzt wurde es in 2 Kalenderwochen, also 1,5 Wochen reiner Entwicklungszeit, für rund 12.000 US-Dollar an Modell- und Infrastrukturkosten.
Wie viel Steuerung steckte dahinter?
Ein Prompt aus 5 Sätzen. Bis zu 4 Coding-Agenten arbeiteten parallel, jeder in einer eigenen Kopie der Codebasis. Laut Asana funktionierten einfache Anweisungen besser als ein komplexer Aufbau.
Also lief das ohne Menschen?
Nein. Ein Software-Ingenieur kontrollierte 2-mal täglich. Jede Codeänderung wurde manuell begutachtet und freigegeben. Das ist stark automatisiert, aber nicht autonom. Und die 12.000 US-Dollar enthalten das Gehalt dieses Entwicklers nicht. Ob die ursprüngliche Schätzung von 5 Jahren realistisch war, ist ebenfalls nicht unabhängig belegt.
Technikchef Amritan Shragaf bleibt sinngemäß vorsichtig. Nicht jedes mehrjährige Projekt schrumpfe auf wenige Wochen, aber Agenten machten Arbeiten wirtschaftlich, die vorher unrealistisch wirkten.
Das ist der eigentliche Effekt. Legacy-Modernisierung, die jahrelang aus dem Budget gefallen ist, wird neu kalkulierbar. Zur langfristigen Wartbarkeit des erzeugten Testcodes gibt es allerdings keine belastbaren Aussagen.
Und die Abhängigkeit verschwindet nicht, sie wandert.
Vom Softwareanbieter zu Modell-APIs, deren Preisen und Schnittstellen. Voraussetzung bleiben eine beherrschbare Codebasis, automatisierte Tests und qualifizierte interne Reviews.
Passend dazu das dritte Thema. Canonical will KI auf alten C-Code loslassen.
Canonical und UK Research and Innovation finanzieren ein dreijähriges Promotionsprojekt an der Universität Bristol. Untersucht wird, ob Sprachmodelle große C-Programme in sicheren, wartbaren und verhaltensgetreuen Rust-Code überführen können.
Automatische Übersetzer gibt es doch längst.
Die übernehmen die C-Struktur aber zu wörtlich. Der Code kompiliert dann zwar als Rust, benutzt aber weiter unsichere Speicheroperationen und schwer wartbare C-Muster. Engineering-Vizepräsident Jon Seeger sagt sinngemäß, kein Rust-Verantwortlicher würde so etwas dauerhaft pflegen wollen.
Warum dann nicht gleich neu schreiben?
Weil in gewachsenem C-Code jahrelange Korrekturen für seltene Sonderfälle stecken, die nirgends dokumentiert sind. Eine Neuentwicklung verliert dieses stille Wissen leicht. Die Idee ist, Codebasen mit hunderttausenden Zeilen automatisiert zu zerlegen und schrittweise zu übersetzen.
Getestet wird an Snap-Confine und AppArmor, also an sicherheitsrelevanten Linux-Komponenten.
Richtig. Welche Modelle eingesetzt werden und wie hoch die Förderung ausfällt, ist nicht bekannt. Das bleibt vorerst Grundlagenforschung. Entscheidend ist nicht, ob gültiger Rust-Code entsteht, sondern ob das Verhalten erhalten bleibt.
Von der Software in die Physik. Vierte Meldung. Der Wasserverbrauch von Rechenzentren in den USA.
Nach einer Schätzung des Congressional Research Service lag er 2023 bei rund 17 Milliarden Gallonen, also etwa 64 Milliarden Litern. Gegenüber 2014 ist das dreimal so viel.
Und die Zahl endet vor dem eigentlichen KI-Boom.
Genau. 2023 ist die letzte belastbare Gesamtzahl. Alles danach sind Schätzungen. Interessant ist die Aufteilung. Über 80% des Wasserfußabdrucks entstehen nicht vor Ort, sondern bei der Stromerzeugung. Die Kühlung macht nur rund 20% aus. Der direkte Verbrauch entspricht trotzdem etwa 2% des gesamten US-Wasserverbrauchs. Und 97% des bezogenen Wassers stammen aus kommunalen Trinkwassersystemen.
Da konkurriert Infrastruktur mit Haushalten.
In trockenen Regionen ja. Erschwerend kommt hinzu, dass die US-Bundesregierung den Verbrauch nicht systematisch erfasst und Verträge zwischen Kommunen und Betreibern eine Veröffentlichung einschränken können.
Bewegt sich politisch etwas?
36 von 52 erfassten Bundesstaaten und Territorien haben Gesetzesinitiativen eingebracht. Auf Bundesebene sind 20 Entwürfe aktiv. Nur 3 haben die Ausschussphase verlassen. Die Europäische Union verlangt dagegen bereits jährliche Meldungen zum Frischwasserverbrauch.
Woran sich prompt Streit entzündet.
Der Branchenverband CSPE warnt, strenge Anforderungen könnten Infrastruktur aus der EU verdrängen. Ob die Kommission die Vorgaben abschwächt, ist nicht bestätigt. Für die Beschaffung heißt das, Tokenpreise allein sagen wenig über die tatsächlichen Kosten eines Anbieters.
Letztes Thema, und es wird juristisch. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf und der Double Opt-in.
Beim Double Opt-in bestätigt der Empfänger seine Newsletter-Anmeldung noch einmal über einen Link in einer separaten E-Mail. Viele Systeme dokumentieren das nur mit Adresse, 2 IP-Adressen, Zeitstempeln und einem Statusfeld.
Und das reicht dem Gericht nicht?
Nein, eine IP-Adresse belegt nur eine technische Verbindung. Sie weist weder die handelnde Person nach, noch den Inhalt der versendeten Bestätigungsnachricht. Geklagt hatte ein Online-Marketing- und Reiseunternehmen gegen eine Verwarnung der Datenschutzbehörde. Der Betroffene erklärte, die Website nie besucht zu haben und zum angeblichen Anmeldezeitpunkt im Ausland gewesen zu sein.
Konnte das Unternehmen die Bestätigungsmail vorlegen?
Genau das nicht. Dabei hatte es zuvor ein eigenes Sicherungsverfahren beschrieben, bei dem Kopien aller Bestätigungsmails intern archiviert werden. Für diesen Vorgang ließ sich das nicht nachweisen. Die Klage wurde abgewiesen.
Nach Artikel 7 der DSGVO liegt die Beweislast beim Versender.
So ist es. Eine Geldbuße war im konkreten Fall nicht verbunden, es blieb bei der förmlichen Verwarnung. Ob das Urteil rechtskräftig ist, ist bislang nicht bestätigt.
Was heißt das operativ?
Inhalt, Versand und Bestätigung müssen miteinander verknüpft und auffindbar archiviert sein. Wer für einen einzelnen Datensatz die konkrete Bestätigungsnachricht nicht mehr rekonstruieren kann, hat eine Dokumentationslücke. Und das gilt für gebuchte Marketingdienste genauso wie für Open-Source-Werkzeuge oder Eigenentwicklungen. Ein Datenschutzpaket im Abo liefert nicht automatisch einen belastbaren Nachweis.
Wenn man die 5 Meldungen nebeneinander legt, zeigt sich ein gemeinsames Muster. Der teure Einkauf ist selten die entscheidende Stellschraube. Bei Nvidia entscheidet das Gerüst um das Modell, bei Asana die Kombination aus Agent und menschlicher Freigabe, bei Canonical die Frage, ob altes Wissen erhalten bleibt. Beim Wasser und beim Double Opt-in sind es Daten, die schlicht fehlen. Alle Beiträge in ausführlicher Form gibt es auf saasisttot.de. Das war das Morning Update. Einen guten Tag.